Ja, guten Morgen, ich grüße euch an diesem Sonntag. So. Weihnachten ist ja das Fest der Erwartung. Also wir haben die Adventszeit, die diesem Fest vorgeschaltet ist. Advent heißt Ankunft und wir haben 4 Adventssonntage, passend dazu den Adventskranz mit seinen 4 Kerzen, wodurch diese Wartezeit so strukturiert ist und man weiß immer, wo man sich gerade befindet. Aber das ist ja noch längst nicht alles. Dann gibt es den Adventskalender, der wie ein Countdown so Tag für Tag eben zählt und die Wartezeit bis zum Fest überbrückt. Und auch dann, wenn man es endlich erreicht hat, wenn dann der 24.12. irgendwann gekommen ist und wir uns kurz vor den Feierlichkeiten befinden, auch dann gilt es ja immer noch zu warten, dass es endlich so richtig losgeht mit dem Weihnachtsessen, mit der Bescherung oder worauf man auch immer besonders Wert legt. Und diese Warterei, die kann ja manchmal auch ganz schön lang werden und für die Kinder besonders ist das auch mit mancher Ungeduld verbunden. Weihnachten ist eben das Fest der Erwartung. Nun, auch die Geburt eines Kindes ist mit Erwartung verbunden. Da gilt es 9 Monate zu warten, so in aller Regel, und sich geduldig vorzubereiten. Elisabeth und Zacharias, auf die wir heute noch einmal blicken wollen, die mussten allerdings besonders lange warten. Denn sie hatten schon ihr ganzes Leben lang gehofft, dass sie eines Tages Eltern werden würden. Und jetzt, irgendwann dann, eines Tages, da ist es soweit und ihr Sohn Johannes, er wird tatsächlich geboren. Und die Zeit der Erwartung, diese Zeit des Geduldens ist für sie ein für alle Mal vorüber. Aber mit dieser Geburt des Johannes ist noch eine viel, viel längere Zeit des Wartens zu Ende gegangen. Die Zeit des Wartens nämlich auf Gottes Eingreifen, auf sein Eingreifen in diese Welt. Jahrhundertelang war es so gewesen, dass er geschwiegen hatte. Gott hatte sich verborgen. Über Generationen hatte Gottes Volk gewartet. Sie hatten warten müssen. Und sie hatten keinen, Adventskranz, der ihnen anzeigte, wie lange es noch hätte dauern oder würde dauern müssen. Sie hatten sehnsüchtig auf Gottes Erlösung gewartet. Aber jetzt mit der Geburt von Johannes, mit der Geburt dieses besonderen Kindes, geht es endlich los. Gottes Verheißungen werden wahr. Gottes große Rettung kündigt sich an. Mit Johannes' Geburt beginnt nun das entscheidende Kapitel in Gottes Geschichte mit den Menschen. Jetzt geht es los. Jetzt geht es wirklich los. Ich lese uns als Predigttext aus Lukas 1. Vers 57 bis zum Schluss des Kapitels, bis Vers 80. Lukas 1 ab Vers 57 und wir können es hier hinter mir mitlesen oder auch in der eigenen Bibel ab Lukas 1 Vers 57. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinen Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Und sein Vater, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Ein besonderes Kind wird geboren. Nachdem Johannes geboren wurde, es wird hier nur ganz kurz vermerkt, da lenkt Lukas unseren Blick auf die Namensgebung, auf seine Namensgebung, die damals, so war das jüdische Sitte, im Zusammenhang mit der Beschneidung am achten Tag stattfand. Und eigentlich war die Namensgebung, wenn auch ein wichtiges Ereignis, so war sie doch im Grunde eine ausgemachte Sache. Natürlich würde er Zacharias heißen. Natürlich würde dieser lang ersehnte Sohn in des Vaters Fußstapfen treten. Er würde ebenfalls Priester werden eines Tages. Und durch seine Herkunft, da war sein Weg, so dachten die Nachbarn, die Verwandten, die Freunde, da war sein Weg doch vorgezeichnet. Umso größer die Überraschung, als Elisabeth hier plötzlich widerspricht. Nein, er soll Johannes heißen. Johannes? Wieso Johannes? Wieso denn das? Niemand heißt so. In der ganzen Verwandtschaft hat niemand diesen Namen. Und so mancher hegt hier vielleicht an dieser Stelle auch den Verdacht, dass die Mutter hier die Gunst der Stunde nutzt und sich über den stummen Vater vielleicht hinwegsetzen will. Und so holen sie den Zacharias hinzu und ja, er soll auch gefragt werden, was sagt denn er? Aber er widerspricht seiner Frau keineswegs, sondern er stimmt ihr ausdrücklich zu. Beide Eltern, Elisabeth wie Zacharias, beide Eltern, die entscheiden sich hier, sie stemmen sich hier gegen die Tradition. Sie weichen hier von der Tradition ab und nennen ihren Sohn Johannes, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und schon diese Namenswahl, sie signalisiert allen Umstehenden, dies ist ein besonderes Kind. Dies ist ein besonderes Kind. Hier geht's los. Ein besonderes Kind wird geboren. Und indem Zacharias seinem Sohn den Namen Johannes gibt, zeigt er, und ich glaube, das ist wirklich wichtig an dieser Stelle, er zeigt hier den Glaubensgehorsam, den er zuvor noch hat vermissen lassen. Denn wie war das gewesen, als der Engel zu ihm gekommen ist, damals im Tempel, 9 Monate zuvor circa? Wie war das gewesen, als er ihm die Geburt des Kindes ankündigte? Da war doch dieser fromme Priester in Zweifel und Unglauben verfallen. Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Das waren seine Worte gewesen. Das war seine Reaktion. Kapitel 1, Vers 18 kann man es nachlesen. Doch in dieser ihm von Gott verordneten Zeit des Schweigens, des Nachdenkens, da ist er offensichtlich gereift und sein Unglaube, er ist dem Glauben gewichen, aus Zweifel wurde Vertrauen und so ist es für ihn hier ganz klar an dieser Stelle. Gegen alle Tradition wird das Kind Johannes heißen. Er wird ihn Johannes nennen. Und hier kann man nochmal genau hinschauen. Das sollten wir tun, hier nochmal genau hinzusehen. Also man fragt den Zacharias, Vers 62, wie er ihn, den Sohn, nennen lassen wollte. Wie er ihn denn nennen lassen wollte. Und diese Formulierung schon und auch die grammatische Form, die hier im griechischen Original steht, die macht so deutlich, dass Zacharias doch ja theoretisch eine Auswahl hat aus einer großen Fülle aller Namen. So wie Eltern heute, wenn sie überlegen, wie nennen wir denn unser Kind, vielleicht so einen dicken Vornamenswälzer zur Hand nehmen, 3000, 5000, 10.000 Namen und da so rumblättern und diskutieren und sich vielleicht gar nicht entscheiden können. So ist hier ungefähr die Frage gestellt, lieber Zacharias, welcher denn von diesen vielen Namen soll es denn nun sein? Antworte doch, lieber Vater, schreib es uns auf. Und Zacharias, er wird zwar so gefragt, aber eigentlich hat er keine Wahl. Er kann nicht entscheiden, wie sein Sohn heißen soll. Es ist nicht so, dass er, so wie sie denken, aus der Fülle der Namen einen herauspicken und auswählen kann. Und so antwortet er auch. Vers 63, er heißt Johannes, schreibt Zacharias auf die Tafel, die man ihm reicht. Er schreibt nicht, er soll Johannes heißen. Er schreibt auch nicht, wir wollen ihn gerne Johannes nennen. Er schreibt, er heißt Johannes. Also für Zacharias ist die Sache klar, seit der Ankündigung des Engels hat dieses Kind einen Namen. Da gibt es für ihn gar keine Wahl zu treffen. Zacharias Antwort unterstreicht hier also seinen Glaubensgehorsam. Er tut, wozu Gott ihn ruft. Er tut, wozu Gott ihn ruft. Und ich denke, liebe Geschwister und Freunde, da sehen wir auch ein wichtiges Prinzip an dieser Stelle. Wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns zum Gehorsam ruft, wenn uns sein Wort zu etwas auffordert, wenn es klar ist, was Gott uns sagen möchte, dann haben wir eigentlich keine Wahl. Dann geht es eigentlich im Grunde nicht darum, dass wir hin und her überlegen und uns Gedanken machen, ja, möchte ich das jetzt nun tun? Was sind denn eigentlich so die Vor- und Nachteile? Dass ich abwäge hin und her und mir Gedanken mache. Nein, wenn Gottes Ruf klar ist, wenn er unmissverständlich uns etwas sagt, dann ist Glaubensgehorsam gefragt. Dann gilt es, das zu tun, das umzusetzen. Und das ist ganz gleich, ob Gott uns nun aufträgt in seinem Wort, beispielsweise um Vergebung zu bitten, wenn wir an jemand anderem schuldig geworden sind oder vielleicht auch umgekehrt, selbst vergebungsbereit zu sein. Oder ob uns der Herr aufträgt in seinem Wort, dass wir aktiv teilnehmen am Gemeindeleben, dass wir uns einbringen. Oder ob Gott uns zu einem selbstbeherrschten Lebensstil auffordert. Oder was auch immer. Ganz gleich, was es sein mag. Wenn sein Wille klar ist, dann gibt es nichts mehr abzuwägen. Dann gibt es nichts mehr hin und her zu überlegen. Nein, dann sind Nachfolger Jesu gerufen, so wie Zacharias, einfach zu sagen, ja, so mache ich es. So soll es jetzt sein. Er heißt Johannes. Diese besonderen Vorkommnisse rund um die Geburt und die Namensgebung, sie haben Folgen, nicht nur für Zacharias selbst, der gerade in diesem Moment dann seines Gehorsams ja wieder seine Sprache zurückerlangt, dem die Zunge gelöst wird, sondern auch für die Menschen drumherum. Wir lesen davon in Vers 65 und Vers 66. Und es kam Furcht über alle Nachbarn. Und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was meinst du? Will aus diesem Kindlein werden. Also man freut sich natürlich nicht nur mit Zacharias und Elisabeth über ihr spätes Elternglück, sondern es entstehen auch Diskussionen und Gespräche. Gibt es ja auch allen Grund für. Und es kommt auch so eine heilige Furcht über die Menschen, weil sie spüren, dies ist ein besonderes Kind. Hier ist etwas Entscheidendes geschehen. Ein Kind, von dem es heißt, die Hand des Herrn war mit ihm. Und auf dieses besondere Kind und auf seine Botschaft, da gilt es Acht zu geben. Eine große Rettung kündigt sich an mit diesem Kind und mit seiner Geburt. Und Zacharias, er, der nun nicht mehr stumm ist, aus ihm bricht es heraus. Er ist vom Heiligen Geist dann ergriffen und er bricht, erfüllt vom Heiligen Geist aus in einen Lobgesang und er spricht von dieser großen Rettung, die sich ankündigt. Er lobt Gott erst einmal, gelobt sei der Herr, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und dann spricht er von dieser Rettung, die Gott ihnen nun bringt. Das Lob Gottes, die Begeisterung über Gottes Taten, das sprudelt aus ihm heraus. Und wir wollen schauen, was eigentlich diese große Rettung, was sie so ausmacht, was sie so besonders macht. Ich will drei Dinge rausgreifen. Zum einen ist es eine Rettung, die lange versprochen wurde. Eine lang versprochene Rettung, eine lang angekündigte Rettung. Vers 70 spricht davon, wie vor Zeiten er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Es kommt etwas zum Abschluss, was lange angekündigt war. Etwas wird vollendet, wovon Prophet über Prophet im Alten Testament immer wieder gesprochen hatte. Und wo die Menschen warten mussten. Eine lange, jahrhundertelange, generationenübergreifende Wartezeit absolvieren mussten. Aber Gott ist treu. Und er hält, was er verspricht. Und diese lang ersehnte, diese lang angekündigte Rettung, sie kommt nun zum Zug. Sie tritt nun ein. Jetzt geht's los. Die lang ersehnte Rettung, sie ist endlich da. Endlich. Zum anderen ist es aber auch eine Rettung auf Basis der Barmherzigkeit Gottes. Vers 72 zum Beispiel. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund. Also hier ist von Barmherzigkeit die Rede, auch noch an anderen Stellen in unserem Text. Barmherzigkeit, das heißt ja, dass Gott sich unserer annimmt. Dass Gott sich unserer annimmt in unserer Hilfsbedürftigkeit. Also Gott nimmt sich nicht unserer an, weil er das müsste, sondern weil ihn anrührt, weil ihn das nicht gleichgültig lässt, wenn er auf uns und unser Leben schaut. Und es lässt ihn nicht los, wenn er unsere Perspektive ohne ihn sieht. Also eine Rettung auf Basis der Barmherzigkeit Gottes, das ist etwas Unverdientes. Das ist anders als jetzt beispielsweise bei einer Versicherung, die springt auch ein im Notfall, aber da ist es auch der Deal. Dafür hast du vorher bezahlt. Ja um ja. Hier ist es anders. Es ist ein Eingreifen aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Also jetzt geht's los, diese große Rettung, die mit Johannes Geburt sich ankündigt, die losbricht, ist eine Rettung auf Basis der Barmherzigkeit Gottes. Vor allem aber, und darauf will ich den Schwerpunkt setzen jetzt, was hier deutlich wird in diesem Lobgesang von Zacharias, was er hier betont, zu welchem Zweck und Ziel diese ganze Rettung geschieht. Wozu eigentlich? Was beabsichtigt Gott damit? Der erste Abschnitt dieses Lobgesangs, er hat zwei Abschnitte und dieser erste Abschnitt, er endet in Vers 74 und Vers 75 mit den Worten, da haben wir es auch etwas gekürzt, ich lese es uns mal ein bisschen ausführlicher noch vor. Er endet mit diesen Worten, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Dass wir ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Also ganz kurz gesagt, Gott rettet uns, damit wir ihm dienen. Damit wir ihm dienen. Das hier diese Perspektive, die Zacharias sieht, die er hat, wovon er weissagt. Wenn endlich die große Rettung Gottes kommt und sie kündigt sich nun definitiv an, sie geht jetzt los mit der Geburt von Johannes, ne? Da geht's wirklich los. Dann werden wir endlich Gott so dienen können. Dann werden wir endlich Gott so dienen können, wie er es verdient hat. Wenn endlich diese große Rettung kommt, dann werden wir Gott so dienen können, wie er es verdient hat. Endlich wird es möglich sein, Gott zu dienen, wie es ihm gebührt. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Gedanke ist, der uns so geläufig ist, der uns so selbstverständlich ist, der uns so präsent ist. Wir denken vielleicht vor allen Dingen daran, dass Gott uns rettet, damit wir es gut haben. Oder dass Gott uns rettet, dass wir eines Tages seine Herrlichkeit genießen können. Dass wir ein besseres Leben haben können. Und das alles und auch andere Gesichtspunkte, die sind ja nicht falsch. Nein, davon spricht die Bibel natürlich auch. Es sind Aspekte, die dazugehören. Aber der Hauptzweck, der hier genannt wird, ist ein anderer. Gott rettet, damit wir ihm dienen können. Und das ist ein Gedanke, der ist nicht nur Zacharias unter der Leitung des Heiligen Geistes gekommen. Das ist ein Gedanke, der auch in der Bibel sonst vielfach bezeugt ist. Ich gehe mal jetzt nur ins Neue Testament, aber wir finden das schon im Alten Testament. Auch diese Sicht, Gott zu dienen, Gott dienen zu wollen, aber eben auch die Begrenzungen, die das Volk Israel damals hatte und dass sie Gott eigentlich mit ihrem Dienst nicht so die Ehre erwiesen, wie es die Vision gewesen war. Also mal im Neuen Testament. Auch da gibt es andere Stellen, die uns das sehr deutlich machen, dass wir gerettet werden, um Gott zu dienen. Römer 12, Vers 1 beispielsweise. Da heißt es, Paulus schreibt dort, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst. Dienst, Hingabe des eigenen Lebens, Opfer, Gottes Dienst. Oder vielleicht noch ein bisschen deutlicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Hier wird sehr, sehr deutlich auch, dass Dienst so die natürliche Folge ist der Bekehrung, des Glaubens. Also, Paulus versteht das nicht so, dass es hier vielleicht so einen Dreischritt gäbe. Ne? Also erster Schritt, du bist ungläubig, zweiter Schritt, du kommst zum Glauben und dann dritter Schritt, optional vielleicht für alle, die wollen, den Dienst. Nein, so versteht er das nicht, sondern gerettet, um zu dienen. Wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Also da ist nur ein Zweischritt, kein Dreischritt. Zu dienen, dem wahren und lebendigen Gott. Also wir könnten sagen, wenn wir das mal so ein bisschen bündeln, dass die Heilige Schrift sich gegen so eine Konsummentalität ausspricht. Gegen so ein Vorgehen nach dem Motto, ich suche mir aus dem christlichen Spektrum, sei es offline oder vielleicht auch online, aus der Gemeindeszene, ich suche mir so raus, was mir gefällt, wovon ich den Eindruck habe, dass es mir besonders gut tut, das höre ich, das lese ich, da gehe ich hin, da nehme ich teil. Wie gut, dass es so viele Angebote gibt. Aber Christsein erfüllt sich nicht darin. Es erfüllt sich nicht darin, christliche Angebote wahrzunehmen. Christsein ist auch keine Fördermitgliedschaft in irgendeinem frommen Verein vielleicht. Ne? Ich weiß nicht, wisst ihr, was das ist? So eine Fördermitgliedschaft, darauf bin ich immer mal wieder so gestoßen die letzte Zeit. Das gibt es inzwischen vielerorts, eine Fördermitgliedschaft. In vielen Vereinen gibt es sowas. Und das ist ganz interessant, denn im Unterschied zur ordentlichen Mitgliedschaft, in der man so richtig mitmacht, unterstützt man in einer Fördermitgliedschaft den Verein nur finanziell. Ansonsten bleibt man aber passiv. Man hat auch nicht die vollen Rechte und Pflichten. Also man macht nicht mit, man nimmt nicht teil, man spendet lediglich und bringt so seine Verbundenheit irgendwie zum Ausdruck. Aber so ist es beim Christsein nicht. So ist es auch in Gemeinde nicht. Da gibt es keine Fördermitgliedschaft. Zumindest, also hier habe ich davon noch nichts gehört. Nein, im Reich Gottes, da kannst du nicht Fördermitglied sein, so nach dem Motto, ich fühle mich irgendwie inhaltlich verbunden, ich finde das irgendwie auch gut, ich will das ein wenig unterstützen, aber so richtig mitmachen kann oder will ich dann irgendwie doch nicht. Nein, Gott rettet, um zu dienen. Und darum möchte ich auch ganz direkt heute auch dir oder euch diese Frage auch so mitgeben. Wie ist das bei dir? Bist du da dabei? Hast du da bereits eine Aufgabe? Stehst du in einem Dienst im Reich Gottes? Siehst du dich als ein Teil, vielleicht als ein kleines Rädchen in Gottes großem Werk? Ich meine, man muss kein festgelegtes Amt haben. Es geht auch nicht darum, dass man in einem offiziellen Dienst steht. Das kann auch ganz im Verborgenen oder im Unscheinbaren geschehen. Mancher weiß das auch so für sich. Meine Aufgabe ist vielleicht intensiv für Gemeinde Gottes in dieser Welt zu beten. Das ist eine wichtige Angelegenheit. Einem anderen wiederum ist es vielleicht aufs Herz gelegt, in besonderer Weise sein Haus zu öffnen, Gäste willkommen zu heißen, ein offenes Haus zu haben und so etwas von Gottes Güte weiterzugeben. Und wieder andere, die sind in konkrete Aufgaben und Dienstbereiche hineingestellt. Wie auch immer das sein mag, jetzt geht es los und Gott rettet, um zu dienen. Das ist die Perspektive. Das ist die Perspektive. Gott rettet, um zu dienen. Und eine wichtige Erkenntnis, sie breitet sich aus. Und sie breitet sich hoffentlich auch heute weiter aus. Im zweiten Teil dieses Lobgesangs, einen Blick wollen wir darauf auch noch werfen. Dann nimmt der Zacharias jetzt seinen Sohn und seine Rolle besonders in den Blick. Und er spricht ihm zu, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Vers 76. Und in dieser Aufgabe als Prophet, da wird Johannes vor allen Dingen dafür sorgen, dass sich eine Erkenntnis ausbreitet. Vers 77. Und Erkenntnis des Heils geben in der Vergebung ihrer Sünden. In der Vergebung ihrer Sünden. Das ist das Programm von Johannes. Das ist so sein Hauptauftrag, das immer wieder deutlich zu machen, dass wir Sündenvergebung brauchen. dass wir Sündenvergebung brauchen und damit Sündenvergebung geschieht und wie sie geschieht, das ist der zentrale Aspekt des Evangeliums. Warum aber ist das so wichtig? Oder vielleicht denkt auch mancher, kann man nicht mal über was anderes sprechen? Das habe ich schon so oft gehört. Ich will es mal versuchen, mit einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen. Ich nehme an, die meisten erinnern sich noch so an die Anfangszeit der Corona-Zeit. Das ist schon 2,5 Jahre her ungefähr. Aber da wurde stark daran appelliert, dass man sich immer wieder gründlich die Hände waschen soll. Da wurde auch erklärt, wie man das so macht, damit das auch jeder lernt. Und überall wurde man dazu angehalten. Manchmal war es vielleicht auch etwas übertrieben. Manche hatten sogar Handprobleme davon oder Hautprobleme an den Händen. Aber gerade bei Kindern war das manchmal ein bisschen schwierig zu erklären, warum das wichtig ist. Denn warum soll ich meine Hände waschen? Die sehen doch sauber aus. Ist doch gar kein Dreck dran. Nun, wir wissen als Erwachsene, dass natürlich auch äußerlich sauber erscheinende Hände mit Viren und noch allen möglichen anderen vielleicht verunreinigt sein können. Denn anders als Schlamm und Dreck gibt es auch Unreinheiten, die man nicht sieht. Und vielleicht schaust du auch so auf dein Leben und du denkst dir, hier sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Ich bin doch sauber. Ich bin doch in Ordnung. Ich bin ein guter Mensch. Ich trage bei zum Gemeinwohl. Ich bin sozial engagiert. Ich bin mitfühlend. Ich bin freundlich. Ich bin ordentlich, fleißig. Auf mich kann man sich verlassen. Aber die Sünde lebt in uns allen. Und sie lebt dort, wo sie schwer zu sehen ist. Sie lebt in unserem Herzen. Und wir lesen in der Bibel, im Römerbrief zum Beispiel, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder. Da gibt es noch eine Wirklichkeit, da gibt es noch etwas, das ist wie beim Händewaschen. Das kannst du nicht sehen oder weiteres. Und Johannes, er sorgt dafür und auch Jesus später, auch er hat dafür so ein Händchen für die Finger da in die Wunden zu legen. Also sie sorgen dafür, aber vor allen Dingen auch Johannes in seinen Klartextpredigten sorgt dafür, dass sich diese wichtige Erkenntnis ausbreitet. Da ist etwas in meinem Leben, da steckt die Sünde irgendwo tief in mir drin. Ich brauche Vergebung. Darum ist das so wichtig, mit der Sündenvergebung. Denn ohne Sündenvergebung keine Rettung, ohne Sündenvergebung sind wir verloren, ohne Sündenvergebung letztendlich kein Evangelium. Jetzt geht's los. Diese wichtige Erkenntnis, die Erkenntnis der Sündenvergebung, sie breitet sich aus. Und Johannes, er sorgt aber nicht nur dafür, dass das bekannt wird, dass sich das ausbreitet, dass man davon weiß und dass man merkt, ja, huch, da ist ja ein Problem, sondern er zeigt auch auf die Lösung. Und dann eines Tages ist es soweit, er trifft Jesus und er zeigt auf ihn und er zeigt auf Jesus und er ruft laut aus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Mit anderen Worten, er ist es. Jesus bringt die Vergebung. Er nimmt weg, was dich beschmutzt. Auch die schwer erkennbaren Verunreinigungen deines Herzens. Er nimmt es weg, er macht dich neu. Jetzt geht es los mit der Geburt von Johannes, mit der beginnenden Mission von Jesus breitet sich diese wichtige Erkenntnis aus. Rettung ist nötig, wir alle brauchen Sündenvergebung. Da möchte ich mit uns noch mal kurz an den Vater denken, an den Zacharias. Von ihm und seiner Frau hieß es, so stellt Lukas sie uns vor, am Anfang von Kapitel 1, dass sie fromm vor Gott waren und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Kapitel 1, Vers 6. Ich weiß nicht, ob du das von dir so sagen würdest. Es ist jedenfalls so, dennoch erweist sich dieser fromme Mann als ein Zweifler. Als jemand, der stärker auf die Realitäten dieser Welt vertraut oder blickt, als auf Gottes Möglichkeiten. Also wir sehen das, oder? Selbst dieser fromme Priester aus bester Abstammung, er braucht Vergebung. Selbst Zacharias braucht Rettung. Wie viel mehr? Dann doch auch wir. Wie viel mehr dann doch auch wir, die wir auch Zweifel kennen an der Güte Gottes? Meint er es wirklich gut mit mir? Wie viel mehr dann auch wir, die wir manchmal den Eindruck haben, dass wir zu kurz kommen? Wird er mir wirklich alles geben, was ich brauche? Dass ich glücklich bin? Wir, die wir so häufig unsere eigenen Wege vorziehen. Ja, Gott hat zwar gesagt, das, aber auf der anderen Seite ist es nicht auch so, dass. Und wir, die wir manchmal auch ganz allgemein an seinem Wort Zweifel haben. Hat Gott wirklich gesagt? Auch wir brauchen Vergebung. Und zwar ganz gleich, ob langjähriger Christ oder ob gottesferner Mensch. Wenn der fromme Zacharias Rettung braucht, dann doch auch wir. Wie gut, dass es jetzt losgeht. Wie gut, dass es längst losgegangen ist. Ein besonderes Kind wurde geboren, Johannes. Er hat auf Jesus hingewiesen. Und wir sind gut beraten, auf die Botschaft dieses besonderen Kindes zu hören. Eine große Rettung hat sich damit angekündigt. Sie ist längst in Vollzug. Seit Jesus in diese Welt gekommen ist, seit er gelebt hat, seit er gestorben ist, seit er auferstanden ist, rettet er Menschen aus ihrer Verlorenheit. Er rettet sie, damit sie ihm dienen. Eine wichtige Erkenntnis breitet sich aus. Rettung ist nötig für jeden. Jesus bringt Vergebung der Sünden für jeden. Und Weihnachten ist das Fest der Erwartung. Wir warten jetzt noch auf den 4. Advent. Müssen wir noch eine Woche abwarten. Wir warten dann auf Heiligabend und auf die Weihnachtsfeiertage. Die Kinder müssen noch 13 Türchen öffnen und sicher auch am Fest selbst etwas Geduld mitbringen. Aber es gibt etwas, auf das müssen wir nicht warten. Es gibt etwas, damit geht es jetzt, ja damit ist es schon längst losgegangen. Jesus ist gekommen. Jesus, er ist da. Auf das Leben mit ihm musst du nicht warten. Mit ihm neu anfangen. Seine Vergebung suchen, das geht schon jetzt. Auf ihn so dein ganzes Vertrauen setzen, ihm dienen, auf sein Wort hören, mit ihm ganze Sachen machen, das kannst du schon heute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Auch bei dir? Amen.